Ich weiß nicht, wie es euch mit der Jahreslosung geht. Ich finde diesen Vers einfach super. Und ich möchte ihn heute mal in den Anfang stellen und werde ja ein kleines Sandwich draus machen. Zum Schluss seht ihr dann wieder das Bild, was gleich am Anfang da ist, was der Ewald jetzt an die Wand schmeißen wird. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. So ein Spannungsfeld. Und ich finde diesen Vers einfach so ehrlich von diesem Mann, der mit seinem Sohn dort aufläuft und einfach schon so viel erlebt hat, so viel erfahren hat und dann an den Punkt kam, ich glaube, das, was passieren kann, aber Herr, hilf mir in meinem Unglauben. Und wenn ich das so leise sage, dann ist das eben aus der Situation, dass ich nicht diese Not hatte. Ich glaube, dieser Mann hat das ganz anders rausgeschrien. Wie oft ist er ergebnislos von den Ärzten weggegangen? Die Jünger standen dabei. Da ist nichts passiert. Und dann kommt Jesus. Und ich glaube, der Kessel in dem Mann war schon so richtig am Kochen. Schnellkochtopf, Deckel noch drauf. Da will die Spannung raus. Herr, hilf meinem Unglauben. Ich weiß nicht, in welchen Situationen du drinne steckst, wo du vielleicht irgendwo auch denkst, na, wie wird sich das irgendwann mal verändern? Und dann kommt noch diese Frage hinterher, wenn du kannst. Die Jünger konnten nicht. Also ich kann das gut nachvollziehen, was du vorhin schon gesagt hast. Ich denke, da ist in Jesus etwas hochgekommen. Die Menschen haben schon so viel erlebt mit ihm und dann kommt die Frage auf, wenn du kannst. Und ich möchte uns heute Morgen so mitnehmen an die Punkte. Wir lesen so viel im Wort Gottes. Wir haben Bücher über Glaube gelesen. Wir sind so richtig infiziert davon, dass Glaube in uns verankert ist. Und dennoch ist da der Punkt, dass wir Situationen erleben, wo wir nicht glauben können, wo Zweifel da ist. Wieso hat es bei den Jüngern nicht geklappt? Sie kamen ja dann auch zu Jesus mit der Frage, wieso hat das bei uns nicht geklappt? Wieso ist er bei uns nicht heil geworden? Jesus gibt so eine ganz simple Antwort. Diese Art fährt nur aus durch Gebet. In einigen Übersetzungen steht er noch dabei und durch Fasten. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was beinhaltet jetzt dieser Punkt? Dass Gebet hier so wichtig ist, damit Gott antwortet. In Offenbarung 2, Vers 4, in dem Brief, den Sendschreiben an die Epheser, steht da so ein wichtiger Satz für mich. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Ihr fragt euch vielleicht im Moment, was hat das mit Glauben zu tun? Was hat das mit Unglauben zu tun? Ich denke, dass da ein ganz, ganz wichtiger Punkt drin steckt, dass hier die Gemeinde in Ephesus mal einen Hinweis darauf bekommen hat, am Anfang, die erste Liebe, die glaubt alles. Denkt mal so an eure Beziehungen, da wo ihr in Ehebeziehung, Freundschaft reingekommen seid. Also habt ihr euch da Bären aufbinden lassen? Nee, ich denke, da glaubt man alles dem Nächsten. Das ist das eine. Das andere ist, man redet miteinander. Hoffe ich doch. Und wenn Jesus hier den Jüngern sagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet, dann ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt daraus, dass durch das Gespräch mit Gott, was wir täglich pflegen sollen, wo wir eigentlich immer drin sein sollen, dazu führt, dass Gott durch uns handeln kann. Als ich das dann so gelesen hatte für mich, mir Gedanken gemacht habe, dann fragte ich mich dann ja, reden mit Gott? Wie macht ihr das? Und ich glaube, wir machen es sehr unterschiedlich. Manch einer bringt dann seinen Monolog Gott vor, sagt Amen, steht auf und geht weg. Habt ihr das so in euren Beziehungen gemacht? Das kommt auch vor, ne? Aber ich glaube, in der ersten Liebe ist es doch erstmal so, dass man an dem Punkt ist, dass man sagt, okay, wir reden miteinander, tauschen uns aus. Und gerade in dem Thema erste Liebe ist man doch an dem Punkt, dass man dem Nächsten erst recht noch zuhört. Wenn dann irgendwann aus der Liebesbeziehung vielleicht eine Gewohnheitsbeziehung wird, dann kann das vielleicht noch schneller passieren, dass man zuhört, aber dann aufsteht und denkt, naja, was der da jetzt gerade sagt, ich sage bewusst der. Gespräch mit Gott, im Gebet sein mit Gott, seine Nähe aufzunehmen und auch von ihm zu hören. Ich höre da nicht immer nur Sachen, die mir gerade gefallen. Gerade dann, wenn so Sachen ablaufen, die mein Inneres bewegen sollen. Und ich denke, dass Gott uns ganz gezielt auch ansprechen möchte und dass er unseren Glauben stärken möchte. Er hört unsere Gebete. Glaubt ihr das? Ja, einige glauben das schon. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das viel, viel stärker in uns haben. Das lesen wir im Wort Gottes. Dieser Mann dort, der hatte diese ganz elende Situation. Er glaubt, dass Gott was tun kann und er erlebt, bis Jesus kommt, es passiert nichts. Da waren Erfahrungswerte hinterlegt und jeder von uns hat seine ganz persönlichen Erfahrungswerte, die ihn manchmal an den Punkt bringen, dass er nicht glauben kann. Sind wir da irgendwo gemeinsam unterwegs? Einige nicken. Ich möchte uns so zwei Glaubenshelden heute Morgen in die Mitte stellen und den Glauben, den die beiden hatten, nochmal so ein bisschen in unsere Mitte stellen. Aber nochmal kurz ein paar Takte zum Thema Glauben. Hebräer 11, die Verse 1 und 2. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Glaube rechnet mit der Erfüllung dessen, was man noch nicht sieht. Das fordert uns heraus. Das fordert uns heraus, im Gebet dran zu bleiben. Und ich glaube, wir haben alle Situationen, die nicht von jetzt auf gleich verändert wurden, sondern wo wir über längere Zeit schon im Gebet sind. Diese Situation kennen wir alle. Und dann dran zu bleiben, obwohl wir noch nichts von der Erfüllung sehen, ist nicht immer einfach. Dieser Mann blieb dran. Ja, weil er Schmerzen sah. Weil er merkte, hier passiert etwas, was ihn selber auch unheimlich in Anspruch nimmt. Glaube ist ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit, die man auch nur im Glauben erfassen kann. Schon fast ein Paradoxum, ne? Ja, wo kriege ich denn den Glauben her? Und Gott kommt und beschenkt uns, mit dem Glauben überhaupt glauben zu können. Es kann sich niemand was auf seinen Glauben einbilden. Da kommt Gott und beschenkt uns, und es ist dem Feind sehr daran gelegen, unseren Glauben klein zu halten. Für eine Erkältung beten, okay, gut. Im Hintergrund den Satz, okay, die dauert 7 Tage mit Medikamente und eine Woche ohne. Das haben wir dann im Hinterkopf. Und wo ist unser Glaube an der Stelle? Es wird wieder vergehen. Und ich denke, Gott möchte in die viel, viel tieferen Ebenen unseres Lebens rein und Glauben wirken. Ich stelle in letzter Zeit fest, und ich denke, ich bin nicht der Einzige, der es feststellt, dass häufig sehr großer Mist geglaubt wird. Man nennt es dann Fake News, Falschmeldungen, die irgendwo in die Welt gesetzt werden, auch in der vergangenen Woche, Coronavirus, wie schnell dann irgendwelche Falschmeldungen durch die Welt gegangen sind. Und die wurden dann ratzfatz verbreitet in alle Herren Länder. Es wird so schnell geglaubt. Und wenn es darum geht, an Gott zu glauben, an das, was Jesus getan hat, zu glauben, dann strecken die Leute plötzlich die Flügel. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen eine Meldung bekommen, ich werde mich noch intensiver damit beschäftigen, dass es eine ganze Reihe Sekten gibt, die mittlerweile das Medium Internet nutzen, um gezielt Falschmeldungen zu verbreiten, und zwar im christlichen Bereich. Regelrechte Irrlehrer, die unterwegs sind, und die gehen ganz locker vom Hocker. Ihr kennt das vielleicht, ihr guckt euch in YouTube irgendwo einen einzelnen Film an, ihr schaltet in den nächsten rein und plötzlich ist man genau in so einem sektiererischen Sender mit drin und kriegt dann eine Sendung nach der anderen mit rein. Ich werde mich in nächster Zeit intensiver damit beschäftigen, welche Gruppen dahinter stecken, aber man spricht da mittlerweile von einem vierstelligen Bereich, wo die Sekten rundum greifen und gerade die Christen in die Irre leiten wollen. Alles Mögliche wird geglaubt und es wird auf eine ganz feine Art versucht, dahin zu drehen. Und es gibt mittlerweile Gemeinden, die von diesen Gruppen unterwandert werden. Was glaubst du? Glaubst du noch an das, was Jesus sagt, auch wenn du es im Moment nicht siehst? Bist du trotzdem überzeugt für dein Leben, für das, was Jesus weitergibt in dein Leben hinein? Unser Glaube bewegt uns zu Gott und nicht weg zu irgendwelchen Irrlehrern. Und das möchte ich auch wirklich festhalten für mich. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es dann weiter, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Unser Glaube führt dazu, dass wir Gott gefallen wollen. Klar, da gibt es so viele Nebeneinflüsse, die uns dann eben auch von Gott wegdrücken wollen. Aber ich denke, dass da, wo wir Gott gefallen wollen, da werden wir ihm glauben. Werden wir dranbleiben an ihm und werden ihm folgen. Jetzt erleben wir leider immer wieder, dass Gott nicht gerade so auf unser erstes Gebet reagiert. Es wäre so schön. Einmal Hand auflegen und dann zack, Veränderung, alles wieder in Ordnung. Manchmal dauert es. Manchmal gehen wir durch Prozesse durch. Und ich möchte anhand dieser zwei Männer, die ich eben schon erwähnt hatte, diese Wege mal aufzeigen. In Hebräer 11, Vers 7, da wird uns Noah vorgestellt. Uralter Mann. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Also ich weiß nicht, wie ich da so reagiert hätte, wenn Gott zu mir kommen würde und sagt, so, jetzt kriegst du mal einen kleinen Bauplan für einen Kasten zu bauen, 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch, das Ganze in drei Etagen, bau das Ding mal. Ich habe vor, dich und deine Familie und viele, viele Tiere zu retten, aber es wird eine Sintflut kommen und den Rest der Menschen und alle anderen Tiere wird es umbringen. Es war, ich habe mal versucht rauszukriegen, kein Wasser in der Nähe und dann fängst du eine Kiste an zu bauen, hast wenig Helfer, das heißt viel Arbeit, wenig Helfer. Ich dachte so ein bisschen fast wie Gemeinde. Drumherum viele Menschen, die das Ganze begutachten und denken, der muss ja wohl einen in der Klatsche haben. Das Wort Demenz kannte man damals noch nicht, Alzheimer auch nicht, aber warum baut er hier eine Kiste? Einhergehend war garantiert die Botschaft gewesen, Gott wird handeln und wird die Ungerechtigkeit, wird die Sünde bestrafen und ich werde hier gerettet werden. Und das war ja kein Projekt von 3 Monaten. 3 Jahren, Noah baute 120 Jahre. Und es werden garantiert immer mehr Leute vorbeigegangen sein und sagen, nur, was soll der Quatsch? Jahr für Jahr baust du weiter an den Dingen, es passiert nichts, ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch ohne Gott, es funktioniert noch alles und Noah baut weiter. Weil er diesem Plan Gottes glaubte, weil er sich voll auf das gestützt hatte, dass Glaube an seinen Gott da war. Ich weiß nicht, was da im Kopf von Noah vorgegangen ist. Ob er vielleicht zwischendurch wirklich die Situation hatte, dass er gedacht hat, soll ich das wirklich durchziehen? 120 Jahre. Das ist fast doppelt so lange, wie ich bis jetzt lebe. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und er blieb dran. Seine Familie blieb dran. Und irgendwann war der Tag da, wo Gott gesagt hat, so, alles rein, deine Familie, die vielen Tiere, paarweise rein, von einigen noch 7 Paare. Und dann kommt Gott und macht den Deckel zu. Und es fängt an zu regnen. Spätestens da dürfte Noah gemerkt haben, es hat sich gelohnt, durchzuhalten. Und wenn wir dann mal vor ein bisschen Hochwasser hier Angst haben, ja, das geht dann auch wieder zurück. Aber damals ging das nicht weiter zurück. Und irgendwann landete die Arche wieder bei sinkendem Wasserpegel auf dem Berg Ararat. Ein Mann Gottes, der durchhielt gegen jeden Verstand. Und das ist das, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass man dranbleibt und bis zur Belohnung des Glaubens dranbleibt. Hier in dem Fall war es so, dass Noah, seine ganze Familie gerettet wurde und ein Neustart gesetzt wurde. Diese Sintflut wie ein Reset. Und ich finde es immer wieder schön und ich werde immer wieder an diese Geschichte erinnert, wenn ich einen Regenbogen sehe. Ob der ganz dünn ist oder richtig dicke. Aber Gott hat einen Bund geschlossen mit uns Menschen, dass er das so nicht mehr wiederholen wird. Ich werde jetzt nicht über Umweltpolitik anfangen zu reden. Ich will den Nächsten rausholen. Abraham. Habt ihr euch mal die einzelnen Schritte so rausgeguckt? Ich hole jetzt nur den Vers 8 aus Hebräer 11. Da heißt es, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Heute ist das, glaube ich, kein Problem mehr zu sagen, okay, ich ziehe zu Hause aus, ich ziehe mal irgendwo anders hin. Da gibt es Menschen, die da sehr, sehr locker mit umgehen können, ob heute in Neuseeland oder Holland oder sonst wohin, schnell mal umziehen. Das war damals nur eine kleine andere Ebene. Der Sippenverband, der da gewesen ist. Und da sagt Gott zu Abraham, zieh weg von deiner Verwandtschaft. Und mit so einem kleinen Anhänger hinten dran mit Lot zog er dann los. Allein dieser Schritt von der Sippe weg, woanders hinzuziehen, in eine Gegend, wo er nicht mal wusste, wo es hingeht. Also als junger Fahranfänger hatte ich das schon mal drauf gehabt, dass ich mich in mein Auto gesetzt habe und habe gesagt, fahren wir mal ein bisschen durch die Landschaft. Aber ich wusste, mein Ziel ist, irgendwann wieder zu Hause anzukommen. Also nicht vergleichbar mit dem, was Abraham hier machte, fahr mal durch die Landschaft, ziellos. Sondern hier war ein ganz neuer Platz für Abraham vorgesehen. Da sollst du hin, da sollst du deine Zelte ausbreiten und da sollst du weiterleben ohne deine Sippe. Da kam noch dieser komische Moment dazu, dass Lot, seine Herden dann auch so groß wurden und das Land zu eng war für beide. Und dann kam endlich der Moment, der dann umgesetzt wurde. Lot wurde auch von Abraham noch abgetrennt, weil es gab gar keinen Auftrag für Lot, dass er mitgehen sollte. Und dann kamen all die Glaubenswerke zum Vorschein, die Gott mit Abraham vorhatte. kinderlos, mit vielen Mitarbeitern in seiner Umgebung, die alles taten, was er brauchte. Und dann kriegt er auch noch die Zusage, aus dir wird ein großes Volk hervorgehen. Hallo? Bis jetzt keine Kinder bekommen. Der wird 70, der wird 80. Es passiert nichts. Aber er hält an dieser Zusage fest. Und irgendwann hat Sarah wohl gedacht gehabt, naja, wenn Gott das nicht macht, dann mache ich das selber. Neigen wir nicht auch manchmal so dazu? Wenn Gott nicht so in unser Zeitraster hineinpackt, dass wir dann anfangen, Dinge selber in die Wege zu leiten, sondern plötzlich merken, hups, doch nicht gut gelaufen. Und dann muss man wieder zurück an den Punkt, Gott, ich will dir glauben, will dir vertrauen. Ismael wurde geboren und Gott sagt, nee, nicht durch Ismael. Ich will durch deine Frau Sarah das große Volk mit dir haben. Nochmal warten. Jeder weiß, die biologische Uhr tickt und Sarah wusste von sich, meine hat eigentlich schon ausgetickt. Ein Gott, der Wunder tut, kann auch in solche Situationen hineinwirken. Ich möchte jetzt also keinem 90-Jährigen noch ein Kind wünschen. Irgendwo waren da doch noch andere Zeiten, andere Gene, keine Ahnung, was da gewesen ist. Isaak wird geboren und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo Gott dann wieder zu Abraham spricht, ich möchte, dass du mir deinen Sohn gibst. Also was man geschenkt bekommt, soll man eigentlich nicht wiedergeben müssen. Ne? Und Gott fordert von Abraham den Isaak. Isaak ist bereit, Abraham ist bereit, mit Isaak auf den Berg loszuwandern. Und irgendwann fällt ihm Isaak auf, hier fehlt doch das Opfertier. Wir wollen opfern und das Opfertier fehlt. Und ich weiß nicht, ob in Abraham in der Zwischenzeit dann schon durch den Kopf gegangen ist, hoffentlich fällt dem Isaak nicht auf, dass das Opfertier nicht dabei ist. Was soll ich dem sagen? Und ich finde die Antwort von Abraham schon etwas ausweichend, dass er sagt, Gott wird sich ein Tier ausersehen. War das Glaube? War das Wunschdenken? Ich habe keine Ahnung, ob da eventuell auch schon dieser Satz in Abraham drinne steckte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, als Abraham dann den Isaak auf dem Opferaltar schon hatte. Und im letzten Moment wird Abraham gestoppt, halt! Und das ist für mich so ein ganz, ganz brisanter Punkt. Gott lässt uns weitergehen bis an den Punkt, wo er sagt, Moment, jetzt weiß ich, du glaubst mir, bedingungslos. Und ich denke, das ist so ein Punkt, den habe ich noch nicht. Ich gestehe das ein. Den habe ich noch nicht. Aber ich möchte da mehr dran, weil ich glaube, wenn das ein Abraham erlebt hat, dann dürfen wir das genauso erleben. Und es wird nicht dein Sohn, deine Tochter sein, die er vielleicht so leibhaftig fordert. Aber es wird die Übergabe all dessen sein, was du in deiner Hand hast, was du ihm übergibst. Ob es vielleicht dein geliebtes Hobby ist, ob es irgendwelche Annehmlichkeiten sind, wenn man sagt, ja, die gebe ich. Ich habe gerade so daran erinnert von einem Bruder, Leo Bigger, der erzählt, er hat sich in seinem Leben noch kein Auto gekauft. Und er bekam die schönsten Dinger teilweise geschenkt. Da steht dann plötzlich so ein S-Klasse Mercedes vor der Tür. Nicht bezahlt, geschenkt. Und er sieht, dass da in seiner Gemeinde eine Familie das Auto kaputt geht. Und sie haben nicht das Geld, ein neues Auto zu kaufen. Und dieser Mercedes ist ihm geschenkt worden unter der Rubrik, den darfst du nicht verschenken. Ups. Kleine Auflage drauf. Und er empfindet von Gott, ich soll dieses Auto nicht weiterfahren. Und er hat dann mit dem Schenker dann gesprochen gehabt. Und Er durfte dann den Mercedes doch verkaufen, sich ein anderes Auto besorgen und den Preis, den er, Moment, jetzt will ich es nicht vertauschen, ich glaube, er hat sogar den Erlös davon ein anderes Auto kaufen lassen für diese Familie, die sonst kein Auto hätte. Und Gott kommt auch in diese Situation. Er hatte in dieser ganzen Zeit einmal eine Zeit von einem Vierteljahr gehabt, wo er Fahrrad fahren musste. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen alle Auto schenken lassen. Aber das ist der Weg, den Gott mit diesem Mann gegangen ist. Und selbst dann, wenn gerade mal frisch eins geschenkt worden ist und Gott sagt, verschenk es, dann kam ganz schnell danach wieder das nächste Auto. Und ich glaube, dass Gott uns beschenken möchte. Ich möchte nicht im Wohlstandsevangelium irgendwo das Wasser hier liefern. Nein, mir geht es ganz schlicht und einfach darum, wem vertraue ich? In Jakobus 2, Vers 23 lesen wir, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ich weiß nicht, wie du mit dem Begriff Freund umgehst. Im Sandkasten ist das ganz leicht. Ne? Du bist nicht mal mein Freund. 2 Minuten später hat sich das Förmchen schon wieder irgendwo anders hingelegt und keiner kümmert sich drum und man ist wieder Freund. Aber ich glaube, hier geht es ganz schlicht und einfach auch darum, Freundschaft bedeutet Beziehung haben. Miteinander unterwegs sein, nicht gegeneinander unterwegs sein. So sehe ich hier in Noah und Abraham 2 Männer, die sich absolut auf Gott gestützt haben und im Glauben festgehalten haben, auch wenn es ganz, ganz schwierig wurde. Und die Situationen waren total unterschiedlich. Der eine baut einen Kasten, wird in dem Kasten gerettet. Während dieser Bauphase wird er garantiert häufig verspottet, verlacht. Und der andere Abraham, der viel mit sich und Gott ausmachte, ähnlich wie es vielleicht dir und mir eher geht. Ich habe noch keinen Auftrag bekommen, so einen Kasten zu bauen. Brauche ich auch nicht mehr, weil es wird keine Sintflut mehr geben. Aber ich glaube, wir stecken alle viel, viel stärker in diesem Bild von Abraham drinne, dass wir persönlich im Angriffsfeld drinne stehen und dass wir da unseren Glauben erweisen dürfen. Das ist nicht immer einfach. Aber durchzuhalten, dran zu bleiben, den Plan Gottes zu erkennen in unserem Leben und den dann auch umzusetzen. Was haben die beiden mit dir und mit mir zu tun? Ich glaube, dass in dieser ganzen Thematik das Thema Prioritätensetzung, Gehorsam und im Glauben vorwärtsgehen steckt. Glauben bewahren drin steckt. In Jakobus 1, in den Versen 2 bis 4 steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dieser Vers, der galt damals und der gilt heute genauso. Auch in unserer Zeit wird Glaube herausgefordert. Und wenn wir alles einfach irgendwo so in die Arme gespült bekommen würden, wo würde Glaube gefordert sein? In der Erziehung haben wir es garantiert schon häufiger mitbekommen, dass unsere Kinder dann gesagt haben, das kann ich nicht. Ich schaffe das nicht. Und wenn man sie da ermutigt hat, dann haben sie plötzlich doch einen Weg gefunden, es zu können. Und was hat es bewirkt? Beim nächsten Mal konnten sie es. Und dann gab es eine neue Herausforderung. Haben sie vielleicht wieder gesagt, ich kann das nicht. Und er ermutigt sie, dran zu bleiben Und auch das wird gemeistert. Und ich bin davon überzeugt, dass all die Dinge, die wir in unserem Leben haben, die uns manchmal ganz, ganz schwer fallen, dass sie dazu da sind, standhaft zu sein im Glauben. Im Glauben festzustehen und nicht hin und her zu wackeln, wie gerade auf hoher See, wenn es mit vielen Wellen darum geht. Wenn wir unseren Kindern alles abnehmen, ihnen beziehungsweise alles zuwerfen, machen wir sie unfähig fürs Leben. Und so glaube ich, dass Gott uns fähig machen will, in dieser Zeit, wo Glaube herausgefordert wird, standhaft zu machen, vorwärts zu gehen, im Glauben Schritte zu gehen. Deshalb ermutigt mich einfach diese Jahreslosung so unheimlich. Welche Verheißung kennst du für dich persönlich? Welche nimmst du für dich persönlich in Anspruch? Es gibt so viele, die wir im Wort Gottes lesen können. Und die bleiben einfach sehr, sehr allgemein. Ich nehme mal einen Vers raus, Matthäus 28, Vers 20. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Den Vers lieben wir doch alle, oder? Und dann sitzt du vielleicht ganz einsam zu Hause und denkst, wieso bin ich jetzt alleine? Ja? Und dann zu spüren, Gott ist da. Da muss ich mich zu ihm hinbewegen. Vielleicht mit ihm reden. Meine Ohren, mein Herz aufmachen, damit er zu mir reden kann. Aber es gibt ja auch ganz spezielle Dinge, ganz spezielle Verse und vielleicht auch eine Prophetie über dein Leben, die dir immer wieder Mut zusprechen, im Glauben dran zu bleiben. Ich habe zum Beispiel zwei schöne Bibelverse zu meiner Taufe bekommen. Das Ganze ist jetzt so 50 Jahre her, Psalm 37, die Verse 4 bis 5. Ich habe hier mal beide Übersetzungen dran gesetzt, die Übersetzung, die ich damals so mitbekommen habe, da gab es die neue Genfer Übersetzung nicht. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Die Verse habe ich zu meiner Taufe mitbekommen. Ich weiß nicht, wie ihr mit Versen umgeht, ob jetzt so mit so einem Taufvers, ob ihr euch in der Bibel schön markiert oder vielleicht auf eure Pinnwand setzt, irgendwo immer wieder lesen. Dieser Vers, diese beiden Verse, die hängen mir wirklich ganz, ganz tief in meinem Herzen. Die sind mir so zum Maßstab geworden, wo ich gesagt habe, die glaube ich für mich. Und egal, in welchen Situationen haben die mir geholfen. Ob im beruflichen Umfeld, ja, da war nicht immer alles nur top. Da gab es Situationen, da hast du dich auf einem höherwertigen Dienstpost beworben und hast gedacht, du bist der Beste dafür, den kriegst du den Job und da wird dir jemand vor die Nase gesetzt. Denkt, huch, gilt das jetzt noch? Befiehl dem Herrn deinen Weg? Der, der mir vor die Nase gesetzt wurde, den musste ich dann auch noch einarbeiten. So viel besser war er. Das hat mir dann schon einen dicken Hals bereitet. Aber für mich war irgendwo deutlich, wenn ich meinen Weg Gott anbefehle, dann wird er auch das Bessere draus machen. Und ich habe den nächsten höherwertigen Posten bekommen. Der ist dann auch so ausgeschrieben worden, dass kein anderer draufkommen konnte. Und bei dem nächsten Mal wurde das wieder so gemacht, weil ich meinen Weg dem Herrn anbefohlen habe. Und wenn ich jetzt anfangen würde, die ganzen Etappen, nicht nur im beruflichen, sondern auch im Glaubensleben aufzuzählen, da kämen einige Punkte zusammen, wo ich immer wieder an diesen beiden Versen hängen blieb, wo ich wusste, ich darf meinen Weg meinem Herrn anbefehlen und im Glauben dranbleiben. Das hat mich immer wieder ermutigt. Und ich möchte euch ermutigen, seht mal nach, welche Verse sind da mit auf eurem Weg. Was habt ihr alles schon mitbekommen auf eurem Weg? Vielleicht auch an prophetischen Eindrücken, die ihr schon gar nicht mehr so präsent habt. Ja, ich hatte auch Wege, wo ich gedacht habe, naja, hier geht es jetzt Vollgas durch und plötzlich stand ich in der Sackgasse. Umkehren. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Wenn ihr auf falschen Wegen geht, umkehren. Er ist voller Gnade, um uns dann noch auf den richtigen Weg zu bringen. Ich weiß nicht, an welchen Weggabelungen ich war und habe dann dummerweise die falsche Richtung genommen, weil ich nicht darauf geachtet habe, meinen Weg vorher mit Gott abzusprechen. Und so denke ich, dass wir alle Wege haben, nee, Verse haben und auch Aussagen haben über unserem Leben. Erinnert euch stärker dran. Ich glaube, ein Noah hätte nicht diesen langen Weg durchgemacht, 120 Jahre festzuhalten, wenn er nicht von vornherein gewusst hätte, das ist der Plan Gottes. Ein Abraham hätte nicht daran festgehalten, dass er ein großes Volk wird, wenn er nicht diese Zusage Gottes gehabt hat. Deshalb grab mal nach, welche Zusage steht über deinem Leben, dass du diese Wege dann auch weitergehst. Hebräer 11, Vers 3. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Unsere Heimat ist ganz woanders. Und auf dem Weg zur Heimat dürfen wir Glauben investieren. Glauben für uns selber, für unsere Familien, für unsere Nachbarn. Glauben für die Punkte, in die Gott uns hineingesetzt hat. Deshalb ist mir diese Jahreslosung so wichtig. Du hast in deiner Situation, in deinem Umfeld Menschen, die glauben noch nicht. Und wie ich das auch schon in meiner letzten Predigt gesagt habe, wir wollen zu denen gehören, die diese Menschen finden. Wir wollen zu denen gehören, die Menschen zu Jesus führen, dass sie ebenfalls glauben. Ich weiß nicht, ob ihr die Hausaufgaben gemacht habt. Habt ihr schon einen Namen rausgefunden, für den ihr jetzt weiter betet, fest betet, dass er Jesus findet? Dass er irgendwann im Gottesdienst hier neben dir sitzt. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Gott möchte durch uns in diese Zeit hineinwirken. Und all das, was wir so drumherum erleben, das mag uns ganz, ganz schwierig werden, wenn wir nicht im Glauben festhalten. Deshalb nimm die kleinen Dinge vielleicht zum Anlass, zu sagen, okay, und ich will Glauben halten. Bis zum Schluss. Amen.